ist relativ einfach, Ingmar, die Antwort. Du musst einer der Besten werden. Einer der Besten.
Ja, dann habe ich keine Chance. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Heute, Freitag, der 3. Juli 2020, und wir machen heute mal was völlig anderes. Monty Python würde sagen, and now to something completely different. Wir wollen heute mal ein rettungsmedizinisches Thema besprechen. Dazu habe ich die Begleitung von dem Dr. Ralf Sova, der ist schon allgemein bekannt aus den letzten Episoden, und an den Dr. Martin Müller erinnern sich bestimmt auch noch viele Leute. Wir machen heute ein paar Dinge auf eine neue Art und Weise. Wir haben den Ralf in die Quarantäne, in die SARS-CoV-2-Quarantäne verloren, und wir zeichnen die Sendung heute mal komplett aus der Ferne remote auf. Das hört man bestimmt.
Großes Ehrenwort, liebes Ordnungsamt.
Ja, genau. Genau, und auch der Martin ist hier zugeschaltet. Das mit der Corona-Pandemie beschäftigt uns hier immer noch, und das ist auch ein Thema, was wir heute ein bisschen beleuchten wollen, und zwar aus einer präklinischen Perspektive. Wer in den letzten Tagen und Wochen die Medien verfolgt hat, hat auch gemerkt, dass Göttingen hier in die Schlagzeilen gerückt ist. Das sind leider eigentlich Negativschlagzeilen. Hier gibt es zwei Hochhauskomplexe in Göttingen, in denen, ich weiß nicht genau, wie man das politisch völlig korrekt formuliert, aber ich würde es als Randgruppen bezeichnen, dass die Bewohner darin eben häufig Randgruppen angehören. In diesen Wohnkomplexen wohnen Menschen mit einem unklaren Aufenthaltsstatus. Da sind viele Sinti- oder Roma-Angehörige, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ein ganz gemischtes Bild, auch einer der typischen Drogen-Hotspots in Göttingen ist in einem dieser Wohnkomplexe da verortet, und die sind vom Ordnungsamt oder von den Gesundheitsämtern hier in Quarantäne gestellt worden. Da wohnen einige hundert Menschen, und die sind auf einmal da nicht mehr rausgekommen, weil es eben in diesen Wohnkomplexen Fälle von Coronavirus-Infektionen gab. Und das führte dann eines Tages, und das war, ich glaube, der 20.06., führte das dazu, dass der Ralf mit dem NEF unterwegs war, und dann ging sein Melder. Und vielleicht beschreibt Ralf, was auf seinem Melder dann da so vor sich ging. Oder was stand denn da auf deinem Melder, Ralf?
Ja, also da ging der Melder, und es stand drauf, schweres Kopftrauma, Polizistin und dann praktisch die dazugehörige Adresse. Und ja, dann sind wir erstmal losgefahren, und es ist schon so ein bisschen auch durch den Rettungsdienst bekannt gewesen, dass da eben schon am Vortag damals irgendwie zu Unruhen kam. Näheres wusste ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht und dachte, na gut, da werde ich jetzt eine Patientin vorfinden, die mir im Idealfall sozusagen schon aus irgendeinem Gefahrenbereich herausgebracht wird und möglicherweise ein schweres Schädelhirntrauma vorfinden. Man macht sich ja immer so ein bisschen mehr oder minder Gedanken, was man da so finden könnte, wo man dran denken muss an Krankheitsbilder, und stellt dann häufig fest, dass die Realität manchmal nicht das ist, was der Melder einem im ersten Moment sagt. In dem Fall war es aber noch ein gutes Stückchen weiter dran vorbei, denn wir kamen dort an und mussten uns erstmal schauen, wo wir überhaupt anfahren durften, weil es sozusagen Absperrungen gab und irgendwie schien auch schon viel Polizei vor Ort zu sein. Und dann war gleichzeitig noch eine Demonstration, die da auch stattfand. Als wir vorbeigefahren sind und uns sagen von der anderen Seite dem Haus nähern mussten, war dann auch einfach schon immer mehr Einsatzfahrzeuge in irgendeiner Weise vorhanden. Feuerwehr, verschiedenste Rettungsdienstorganisationen, Polizisten natürlich auch, teilweise in kompletter Schutzkleidung, teilweise noch am Anziehen von jetzt, ich nenne es jetzt mal den Prügelschutz, also dass der Vollschutz, den die Polizisten teilweise für solche Sachen anziehen müssen oder dürfen. Ich weiß nicht, wie man es jetzt formulieren soll.
Das ist alles eine Frage der Perspektive.
Genau. Und naja, wir kamen an, und dann habe ich erstmal zusammen mit meinem NEF-Fahrer sag mal, unsere Sachen gepackt, Helme aufgesetzt, Jacken angezogen. Und ja, dann war die Frage, wo ist jetzt eigentlich die Patientin? Als wir irgendwie in diesen Tumult reinkamen und uns dann, sag mal, vorsichtig dieser ganzen Sache näherten. Und dann stellte sich aus, ja, es gibt eine Patientin, aber das ist eigentlich nicht der Grund, weswegen ich gerufen wurde. Sondern die Aussage war im weitesten Sinne, wenn ich mich da jetzt recht erinnere, dass jetzt eigentlich ein Arzt, ein Notarzt vor Ort sein sollte, um zu klären, wie ist jetzt diese ganze Lage, was müssen wir eigentlich an sagen wir, Einsatzpersonal alarmieren, vorhalten. Ja, und dann stellte sich irgendwie raus, oh, das ist ja eigentlich was ganz anderes. Das geht ja so in Richtung Manf.
Wer war denn dein Ansprechpartner vor Ort? Also bist du hingefahren, tatütata. Du siehst, aha, oh, immer mehr Polizei. Da scheint auch eine Demo im Gange zu sein. Du weißt, in diesem Hochhauskomplex sind seit kurzem ein Haufen Menschen in Quarantäne, die von der Polizei am Brechen der Quarantäne gehindert werden. Erstens, wo habt ihr euer Fahrzeug geparkt? Und habt ihr schnell jemanden gefunden, der euch, ja, ihr hattet ja eine klare Einsatzmeldung, der euch dann empfangen hat oder der euch gesagt hat, was jetzt eure Aufgabe ist?
Ja, relativ schnell. Wir sind im Prinzip zum, ich glaube, zum Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr gegangen und da wurde ich dann sozusagen auch schon direkt empfangen. Das war in dem Fall aber ein Kollege, glaube ich, vom DRK, der mir dann sozusagen die Situation erörterte. Das ging eigentlich ganz gut und das lag jetzt aber nicht unbedingt an meiner guten Wegfindung, sondern dass mein Fahrer dann natürlich einfach wusste, okay, da gehen wir hin und dann wurden wir dann auch als Neff erkannt und dann hat man auch mit uns dann sozusagen über die Situation gesprochen und halt aufgeklärt, dass es nicht um eine spezielle Patientin geht, sondern um dieses der Klärung, der wie viel man jetzt alarmieren müsse.
Und was hast du dann alarmiert?
Genau.
Was hast du für eine Lage vorgefunden? Wie hast du es eingeschätzt?
Ja, wir sind dann sozusagen als Team so mit praktisch denen, die ich da vor Ort vorgefunden habe, einmal zu dem, sag mal, auf sicheren Abstand zu dem Bereich gegangen, wo diese eigentliche Demonstration, / die Einwohner des Hauses, die da halt versucht haben, sich gegen zu wehren, plus die Polizisten, die das halt eben versuchen mussten zu verhindern, haben uns das einmal kurz angeschaut. Dann habe ich gefragt, gut, wen haben wir denn jetzt an Patienten? Ja, im Prinzip, das waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 2, 3, aber eigentlich keiner von denen schien ärztliche Hilfe zu benötigen. Das waren alles, ich sag mal, kleinere Blessuren, so im weitesten Sinne. Und das war auch so ein bisschen das Problem, an dem ich dann so ein bisschen ins Stocken kam. Denn, sagen wir mal, bei diesen Notarztkursen, dann heißt es ja immer so, erst ein treffender Notarzt ist leitender Notarzt für den Moment und der muss sichten. Und da denkt man natürlich dran, also Verletzte sichten, irgendwie kategorisieren, Sichtungskategorien vergeben, farbliche Kärtchen den Patienten umhängen, sage ich mal. Und dann weiter schauen. Aber es gab ja in dem Moment keine richtigen Patienten für mich. Das heißt, ich musste irgendwie einschätzen, was brauche ich denn jetzt? Und das war tatsächlich irgendwas, was mir sehr schwierig fiel. Dann habe ich versucht zu klären, okay, wie viele Demonstranten haben wir da jetzt? Für wie lange ist es angemeldet? Seit wann geht es schon? Sind es mehr, als wir wollen? Und dann kam ich im Prinzip ins Stocken und glücklicherweise ist es ja so, dass wir im Rettungssystem in Göttingen die da relativ eng vernetzt sind und wir eigentlich so, sag ich mal, die Aussage haben, dass wir in solchen Situationen immer auch gerne einfach mal den Kollegen, der dann ärztlicher Leiter Rettungsdienst zu dem Zeitpunkt ist oder den leitenden Notarzt einfach mal um Hilfe fragen können. Da habe ich einfach gemerkt, das fällt mir schwer jetzt einzuschätzen, was brauche ich denn für eine Situation, wo erstmal noch niemand verletzt ist. Ja. Und so kam es, dass ich dann Martin angerufen habe und in seinem Dienst gestört habe.
Was heißt im Dienst gestört? Dafür wird er bezahlt. Ich glaube, an dem Wochenende war Martin nämlich der leitende Notarzt. Oder es war als leitender Notarzt da eingesetzt. Und dann ging auf einmal Martins Handy, denke ich. Es war zuerst, also du hast ihn angerufen, hast du gesagt. Ja. Das heißt, Martin, du hattest zuerst Infos aus allererster Hand von Ralf, bevor dann wahrscheinlich auch dein Melder ging. Oder wie bist du alarmiert worden? Wie bist du ins Spiel gekommen?
Genau, tatsächlich ist bei uns so, dass Ralf mich quasi tatsächlich im Dienst erwischt hat, weil ich parallel Dienst auf einer Intensivstation hatte. Wir haben halt also wir machen es so einfach, damit wir nicht zu viele Wochenenden arbeiten müssen, haben wir den Dienstplan so gestaltet, dass man auch, wenn man Dienst auf einer Intensivstation hat, bei uns LNA-Dienste machen kann. Das liegt einfach daran, dass wir im Moment einfach einen Luxus haben, dass wir zwei erfahrene Hintergründe für unsere Intensivstation haben, die ein bisschen größer ist. Und im Regelfall dauern ja LNA-Einsätze jetzt nicht wahnsinnig lange. Im Regelfall. Und deswegen haben wir uns immer darauf geeinigt, wir können das so machen, lässt sich gut covern. Und im Notfall ist dann für die Intensivstation, kann auch noch ein Kollege aus dem Freiraum kommen. Da ist die Bereitschaft immer relativ hoch. Naja, also jedenfalls hat Ralf mich da tatsächlich angerufen und hat so kurz die Lage geschildert. Und ich weiß noch, dass ich, sagen wir mal, relativ schnell gesagt habe, ich weiß jetzt gar nicht, warum eigentlich noch nicht ein LNA alarmiert wurde, weil es hört sich nach einer LNA-Lage an. Und ich hatte dann zu Ralf gesagt, ich werde jetzt einmal ganz kurz im Stab anrufen, also parallel zu diesem ganzen Geschehen da um diesen Hochhauskomplex und auch insgesamt um die Corona-Lage in Göttingen. Gab es einen Stab, der zu dem Zeitpunkt fast täglich tagte, und ich wusste auch, dass der jetzt gerade wieder aktiv war, und wollte da eigentlich einmal anrufen und kurz sagen, dass man ja eigentlich da jetzt einen LNA-Einsatz draus machen müsste. Zu dem Anruf ist es aber nicht mal gekommen, weil tatsächlich dann mein Melder ging.
Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Infos? Läuft es in Göttingen so, dass wenn Demonstrationen angemeldet werden, dass dann die leitenden Mediziner da schon eine Vorab-Info kriegen, wie viele Menschen zu einer Demo zum Beispiel erwartet werden, dass man sich da vorbereiten kann auf so Ereignisse?
Nee, nicht standardmäßig. Es gibt so Ausnahmesituationen, also vor Jahren noch hatten wir immer mal wieder die Situation, dass zum Beispiel von NPD oder auch anderen rechtsextremen Parteien Demos angemeldet wurde, und man wusste einfach, dass Göttingen hohes Potenzial muss, so ein bisschen außer Hand leiten könnten. Da gab es vorher häufig schon Treffen und Planungen, aber ansonsten eigentlich nicht. Die Polizei macht ja auch vorher mal, sagen wir mal, aus polizeilicher Sicht eine kurze Lageanalyse, wie wahrscheinlich sind irgendwelche Ausschreitungen oder ähnliche Sachen. Dass wenn die Polizei sowas absehen könnte, würden sie eventuell vorher anfragen oder beziehungsweise würde sowas halt besprochen werden. Aber letztlich im Regelfall ist es nicht, dass man bei Demonstrationen, also wir reden ja nun mal, in Göttingen reden wir von Demonstrationen, die sind halt dann höchstens 200, 300, wenn es hochkommt, sicherlich mal. Ich glaube, die größte Demonstration, die wir in letzter Zeit hatten, war mal Fridays for Future mit knapp 1000 Schülern. Aber ansonsten sind es halt eher etwas kleinere Zahlen mit dem, was da so zu tun haben.
Also zurück zu deinem Melder. Der hat dich dann parallel zu Ralfs Telefonanruf von der Intensivstation da gerissen. Dann hast du deine Jacke angezogen, bist ins Auto gestiegen und dann vor Ort gewesen. Was ist auf der Anfahrt dir durch den Kopf gegangen? Wie bereitest du sowas gedanklich vor?
Ja, also tatsächlich hatte ich auf meinem Melder keine andere Meldung eigentlich als Ralf, also auch Polizist verletzt nach Steinwurf oder so ähnlich war es. Ich hatte aber dank Ralfs Informationen schon irgendwie so eine ganz grobe Vorstellung davon, dass da halt ein bisschen mehr los ist. Ich kannte auch den Einsatzort ganz gut, weil ich an dem Tag davor schon aus einem anderen Grund vor Ort einmal war und diesen mir angesehen hatte. Außerdem kennt man den Ort sowieso, wenn man im Rettungsdienst tätig ist, kennt man den Ort ganz gut. Also so eine ganz grobe Vorstellung von der Örtlichkeit hatte ich. Dann kommt noch dazu, dass wir in Göttingen als LNAs den Luxus haben, ich sehe es als Luxus an, dass wir nicht selber fahren müssen, sondern wir werden vom Orgel abgeholt. Wir wohnen alle in der Stadt oder im nahen Umfeld. Und deswegen sind wir relativ schnell dann vom Orgel erreichbar und werden dann halt zum Einsatzort gefahren. Dann letztlich hatte ich dann zusätzlich schon mal die Information, dass bestimmte Einsatz- oder Komponenten schon alarmiert wurden, was schon mal ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass wenn man so hört, welche Komponenten alarmiert wurden, dass man es tatsächlich mit einer etwas größeren Lage zu tun hat. Also LNA klingt zwar immer so, als würde man andauernd irgendwie mit Großschadensereignissen zu tun haben, aber die im Regelfall sind es ja, sagen wir mal, Verkehrsunfälle mit 5 bis 8 Verletzten. Da sind noch nicht so diese Maschinerien, wie sie möglich wären, laufen da meistens noch nicht. Also so, dass so ein Einsatz zum Beispiel auch tatsächlich für ein LNA eher mal die Ausnahme ist. Und wie gesagt, man hörte dann über Funk schon, dass bestimmte Komponenten angefordert wurden. Und dann hat man eine gewisse Vorstellung davon, okay, da ist ein bisschen mehr auf Anfahrt letztlich. Fängt man dann so ein bisschen an zu überlegen, wo fährt man an, wo lässt man vielleicht auch die angeforderten Kräfte schon mal in eine Bereitstellung gehen, also idealerweise so, dass die sich noch bewegen können, so dass man, wenn man vor Ort ist, auch nochmal entscheiden kann, wo werden die sinnvollerweise wirklich geparkt. Heißt also, man macht einen Bereitstellungsraum, der etwas weiter weg ist von dem eigentlichen Ort und so weiter und so fort. Das sind so die ersten Gedanken, die einen durch den Kopf gehen.
Stichwort erste Gedanken. Auch für die Folge haben wir bei der Ärztekammer CME-Punkte beantragt und wir müssen wieder Codeworte einstreuen. Und ich würde Bereitstellungsraum als erstes Codewort gerne nutzen. Ja, du hast gesagt, ein Bereitstellungsraum sollte nicht in der unmittelbaren Nähe der Einsatzstelle aufgebaut werden. Was ist denn für dich so ein Umkreis bei so einem Ereignis, wo du sagst, hier sind jetzt die Einsatzkräfte sicher, das ist nicht die heiße Zone. Wie weit muss das weg sein?
Das kann man nicht wirklich in festen Metern oder so schon vorher festlegen, sondern ist sicherlich situationsbedingt, wo hat die Polizei ihre Kräfte, wo wissen wir, dass am meisten gerade, ich sag mal, an Action herrscht, wie ist es auch an baulichen Gegebenheiten in der Situation zum Beispiel ging die Hauptwirkung von diesen Ausbruchsversuchen ging in eine Richtung von einem Innenhof aus. Und das heißt, dass sozusagen, ich sag mal, Kraft in eine Richtung wirkt. Und hinter dieser Kraft, da war ganz viel Ruhe, da ist nichts passiert. Und da konnte man zum Beispiel in dem Fall sagen, wir gehen halt genau in die andere Richtung, in die gegenüberliegende Seite von diesem Hochhauskomplex. Also dahinter war ein großer Platz. Davon hängt es. Also es ist auch wieder multifaktoriell. Es gibt auch so Unterscheidungen, die man machen kann. Da haben wir zum Beispiel mit einer örtlich dynamischen Lage zu tun. Wenn wir sagen, wir haben es mit einem Ort, mit einem Einsatz zu tun. Der Klassiker, ich sag's jetzt mal, wäre so ein Amoklauf oder so, wo man sagt, wo man nicht wirklich sagen kann, da ist der Schadensort, sondern es kann ja was dann irgendwie noch verschiebt. Und wenn es so eine Situation ist, dann würde man einen Bereitstellungsraum zum Beispiel deutlich weiter weglegen, um dann wirklich irgendwann sicher zu sein, dass man sagt, jetzt sind wir wirklich in der grünen Zone. In der Situation haben wir es mit einer eher, ich sag mal, jetzt rein vom Ort her, mit einer statischen Lage zu tun. Da kann man halt ein bisschen gucken, wo ist wirklich ein sicherer Abstand, wo stehen die Polizeikräfte, dass man vielleicht auch ein bisschen anders abgeschirmt ist. Das sind so die Gedanken, die man da so hat.
Du sagst es gerade, dass schon Komponenten angefordert waren. Was war denn da schon auf dem Weg? Was war denn schon organisiert durch die Leitstelle oder durch die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte? Mhm.
Genau, also normalerweise, also jetzt gibt es unterschiedliche Arten oder unterschiedliche Herangehensweisen, wie es so in den einzelnen Rettungsdienstbereichen anläuft oder wie es funktioniert. Es gibt, Göttingen haben wir zum Beispiel bestimmte Mannkategorien, die man dann ausrufen würde. Die funktionieren aber leider nur, wenn man sagt, man kommt jetzt irgendwo hin, ich sag mal zu einem PKW-Unfall und man hat eben 8 Verletzte. Dann gibt es eine Stufe, die heißt dann Manf 10, also bis zu 10 Verletzten. Da drückt die Leitstelle auf den Knopf, dann gehen automatisch Alarmierungen raus. Im Summfall, und deswegen glaube ich, ist auch einer der Hauptgründe, warum dann Ralf angefordert würde, ist das halt nicht so einfach. Da kann die Leitstelle gar nicht so wirklich entscheiden, so ad hoc, was müssen wir dann alarmieren. Es war parallel so, dass im Stab ein LNA-Kollege von mir saß, der sozusagen sowieso ohnehin medizinisch beratend war. Und der hat aus dem Stab heraus aufgrund einer sehr groben Lagebeschreibung hat er schon Kräfte angefordert. Auch da kann man jetzt wieder, muss man wieder gucken, ist jetzt Niedersachsen spezifisch, da wurden drei sogenannte MANF-S-Komponenten angefordert und eine MANF-T-Komponente. Eine MANF-S-Komponente ist ein bisschen unterschiedlich, aber im Regelfall sollte es ein NEF sein und zwei Rettungswagen. Also davon wurden 3 Stück angefordert, also sprich in Summe 3-mal ein Notarztfahrzeug und 6 RTWs.
Die kommen dann aus den umliegenden Rettungsdienstbezirken, werden die dann?
Die sollten in aller Regel Fälle dann aus den direkt nachbarschaftlichen Rettungsdienstbereichen kommen. In dem Fall war es ein bisschen anders. In dem Fall hat man es aus dem sogenannten erweiterten Rettungsdienst alarmiert, also sprich aus den Hilfsorganisationen. Und zwar einfach mit der Idee, dass man sagt, man hat ja jetzt eine Lage, wo wir jetzt akut noch nicht schon Verletzte haben, aber es ist absehbar, dass vielleicht innerhalb der nächsten halben Stunde kann zu mehr Verletzten kommen und dementsprechend hat man aber ein bisschen mehr Zeit, als wenn man jetzt, also man braucht jetzt nicht akut direkt aus dem Viertelstunde weitergelegenen Rettungsdienstbereich schon ein Einsatzmittel, sondern man kann eben eine halbe Stunde warten, bis von der Hilfsorganisation DRK, Johanniter, Malteser, ASB, die Fahrzeuge besetzt sind. Deswegen ist in dem Fall dann eben, wie gesagt, vom erweiterten Rettungsdienst ist diese Komponente, diese MANF-S-Komponenten, diese 3 Stück angefordert worden. Wurde eine MANF-T, eine MANF-Transportkomponente angefordert. Die MANF-Transportkomponente ist, wie der Name schon sagt, hauptsächlich dafür da, tatsächlich Patienten zu transportieren. Und deswegen besteht die aus, ist ja unterschiedlich, man sagt eigentlich, die sollten 6 Patienten oder 4 Patienten liegend transportieren mindestens. Das heißt, wir haben es im Regelfall so mit 2 RTWs und 2 KTWs zum Beispiel zu tun. Auch da gibt es niedersachsenweit eigentlich eine Festlegung, die muss man aber so mal so ein bisschen anpassen an seinen Rettungsdienstbereich, weil man kann sich vorstellen, dass so eine Komponente zum Beispiel in einem sehr ländlichen Bereich schwierig zu besetzen ist. Da muss man ein bisschen flexibel reagieren. Aber wir haben eben jetzt im Großen und Ganzen da zu diesem Zeitpunkt eben wurde schon bestellt, bevor ich dann überhaupt sozusagen an der Einsatzstelle war, ungefähr 8 RTWs und 2 KTWs und 3 NEFs wurden bestellt. Und die wurden eben in diesen Bereitstellungsraum geschickt.
Vielleicht könnt ihr nochmal erzählen, mit wie viel Patienten oder mit wie viel potenziellen Patienten, wie viel beteiligte Personen gab es denn auf der Demonstranten, Quarantäne und Polizeiseite? Wie groß muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, ganz kurz, Ingmar, du hast noch gar nicht erwähnt, also du hattest vorhin schon ganz kurz angeschnitten, dass da eine Demonstration war. Ich glaube, das muss man einmal ganz kurz nochmal so ein bisschen ergänzen. Also wir hatten eben diese Situation, dass da diese Quarantäne war und die Besucher, die unter Quarantäne stehenden Bewohner, die waren so ein bisschen bestrebt jetzt aus dieser, oder ein Teil war bestrebt aus dieser Quarantäne auszubrechen. Und da war halt zusätzlich vorher eine Demonstration oder in diesem Bereich war eine Demonstration angemeldet. Da ging es eigentlich um finanzierbaren Wohnraum. Zum Teil war auch klar, dass die Demonstranten so ein bisschen ihre Solidarität mit diesen in Quarantäne befindlichen Bewohnern bekunden wollten. Weil man muss ganz ehrlich sagen, da ist natürlich ein Großteil dieser unter Quarantäne stehenden Menschen, die waren nicht infiziert, aber man hatte eben aus Sicht der Stadt hatte man Angst, dass sich diese Infektion ausbreiten könnte, dadurch, dass der Wohnraum relativ eng ist und so weiter und so fort. Deswegen, kam diese gesamte Quarantäne übers Gebäude. Und da gab es eben diese Demonstration, die in sehr enger örtlicher Nähe eben noch vor diesen zum Ausbruch strebenden Bewohnern lang ging. Und daraus hat sich eben so eine komplexe, ich sag mal, 2-Fronten-Situation entwickelt, gerade für die Polizei. Aber Ralf, du kannst ja ganz kurz, glaube ich, am besten beschreiben, welche Menschenmengen du da so gesehen hast.
Jein, sage ich mal. Denn wir sind aufgrund, sag mal, es war in dem Moment gewarnt worden, dass halt Gegenstände aus den oberen Stockwerken tatsächlich runtergeworfen wurden. Und dann haben wir uns praktisch in dieser ersten Sichtung, wo wir versucht haben herauszufinden, um wie viele Menschen geht's da eigentlich? Also auf den Seiten von den Bewohnern, die halt eben aus dem Haus raus wollten und plus die an der Demonstration teilnehmen. Und es war ja nicht so, dass sozusagen jede einzelne Person an dieser Demonstration auch, sag mal, ich sag's mal so, Krawall gemacht hat. Da werden ja sozusagen, also ich behaupte mal, es sind nicht alle gewesen, es sind immer unterschiedliche Meinungen in einer Demonstration drin und wir haben es tatsächlich nicht ganz sehen können, weil wir in diesem Sicherheitsraum waren, auch so weit, wie wir vorgegangen sind, dass ich genau auf der anderen Seite von diesen Zäunen stand, also wir haben es von der Rückseite genähert, zur Gruner Landstraße hin, aber die Demonstration war auf der anderen Seite vom Gebäude, sodass ich nur so einen entfernten Blick erhaschen konnte. Also ich glaube, es waren so etwas in dem Bereich um 100 Demonstranten, aber da könnt ihr mich gerne korrigieren. Und für die Hauseinwohner ist es, glaube ich, letztendlich so gewesen, dass es eigentlich ein Bruchteil derer waren, die eigentlich in dem Haus leben und viele sozusagen da auch ihre Quarantäne einfach, sagen wir mal, hingenommen haben in irgendeiner Weise. Und wir haben natürlich auch Verständnis dafür, dass das eine blöde Situation ist. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut, wenn man in Quarantäne sein muss. ja. deswegen, ich hatte sozusagen nur so grobe Zahlen und die Angabe, dass sozusagen schon auch noch mehr kommen würden seitens jetzt der Demonstranten, dass das sich sozusagen schon die angemeldete Zahl überschritten hätte. Und ich glaube, das war so im Bereich 100, aber das ist schon ein bisschen verschwommen, diese Erinnerung, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Genau, also ich kann aus meiner Sicht, als ich dann die erste Lagemeldung da bekommen habe und mir dann auch selber ein Bild gemacht habe, war tatsächlich, also Demonstranten waren 100 bis 200, davon, also ob da tatsächlich wirklich gewaltbereite Demonstranten dabei waren oder so, kann ich jetzt auch tatsächlich nicht sicher sagen, aber natürlich hat, ich sag mal, trotzdem potenzielle Patienten auf jeden Fall. Dann gab es halt eine ganze Menge Polizisten, die versucht haben, den Bereich zu sichern, die ja auch mit dann als Patienten gelten könnten. Zu dem Zeitpunkt gab es ja nur Polizisten als Patienten. Und dann gab es in diesem Durchgang waren es vielleicht 20, 30 Demonstranten, nicht Demonstranten, sondern Bewohner, die versucht haben, aktiv auszubrechen, die theoretisch auch irgendwann hätten Patienten werden können. Aber tatsächlich ist eben das Besondere mit an dieser Lage gewesen, dass man das gar nicht so einfach abschätzen konnte. Also normalerweise, wenn man irgendwie, man hat einen Autounfall, dann weiß man, wenn zwei PKWs zusammenstoßen, dann sind es maximal 10 Patienten, die man so haben kann im Regelfall. Wenn ein Bus umkippt, dann haben wir es mit 30, 40 Patienten zu tun. Aber in dem Fall ließ sich das gar nicht so richtig vorher festlegen.
Genau, also das ist das, was ich spannend fand und warum ich hier unbedingt mit euch darüber sprechen wollte, dass eben es von außen unklar ist, mit wie vielen Personen man es zu tun hat. Und weil man auf einmal aus den klassischen Triage-Kriterien, wie man seinen Patienten sortiert, auf einmal andere Kategorien braucht, wie man die Patienten versorgt. Und da hattest du, Martin, wie ich finde, eine ganz gute Idee, wie man das kategorisiert, wie man da die weitere Versorgung von den Patienten sicherstellt. Du hast die Patienten nämlich in drei grobe Kategorien unterteilt. Finde ich total logisch, dass man sagt, es gibt die Demonstranten, es gibt die Einsatzkräfte und es gibt die Bewohner des Wohnkomplexes. Und die werden alle getrennt voneinander erstmal behandelt. Warum hast du dich dafür entschieden?
Genau. Was immer Sinn macht, ist, wenn man zu so einer Lage kommt, egal was, ist, dass man anfängt, irgendwie das Ganze in verdaubare Häppchen zu teilen. Also, dass man das Ganze irgendwie auf ein Niveau runterschraubt, mit dem man täglich arbeiten kann oder mit dem man täglich arbeitet. Und in dem Fall war es halt tatsächlich so, dass man das halt eine Einteilung war, die Einteilung des Einsatzortes in verschiedene Abschnitte. Aber das andere ist genau das, dass man sagt, es sind ganz schön viele Patienten potenziell. Wie kann man diese Patienten so ein bisschen trennen und welche Besonderheiten erwarte ich eigentlich? Und dann muss man halt einmal kurz überlegen und dann fallen einem halt eben, wie gesagt, diese Kategorien ein, die sich einfach logisch daraus ergeben, dass man halt sagt, also selbst wenn wir jetzt nicht die Besonderheit dieses Quarantänehauses gehabt hätten, ist relativ klar, dass man die Polizei schwer zusammen versorgen kann mit den Demonstranten, weil beide ja, sagen wir mal, an der Demonstration natürlich auf zwei verschiedenen Fronten kämpfen. Das heißt, das ist eine Situation, die sich dann ganz logisch ergibt, dass man sagt, muss man eigentlich irgendwie doch gut dafür sorgen, dass die sich eben nicht über den Weg laufen. Und dann ist eben die logische Konsequenz, wenn man es jetzt überlegt, jetzt haben wir ja aber noch die nächste Gruppe dabei, dass wir eben noch diese Bewohner dabei haben, die, normalerweise würde man sagen, die kann man ja dann zu den Demonstranten dazu rechnen, aber in dem Fall haben wir eben eine Situation, dass diese Bewohner potenziell infektiös sind. Das heißt, die müssen wir nochmal extra trennen. Und daraus ergab sich dann relativ logisch eben diese Einteilung, sozusagen, wir haben jetzt 3 Patientenkategorien, mit denen wir arbeiten müssen und auf die wir uns ein bisschen einstellen müssen.
Ihr habt dann einen Behandlungsplatz aufgebaut mit einer Patientenablage für jede dieser einzelnen Kategorien, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, jetzt muss ich, jetzt kann man sagen, jetzt muss ich mal den Nerd-Modus einschalten.
Deswegen machen wir das hier.
Genau, also das ist tatsächlich sozusagen so ein bisschen, aber das ist der Punkt, wo man halt merkt, dass so eine diese Einrichtung eines LNAs halt ganz sinnvoll ist, weil der Behandlungsplatz als solcher ist wiederum eine ganz eigenständige Komponente. Behandlungsplatz gibt es in unterschiedlichen Größen, die werden dann abgekürzt als BAP 50 und BAP 100 und so weiter. Und die sind meistens, das sind wirklich riesige Sanitätszüge, über die wir da reden. Das sind wirklich riesige Einheiten, die selbstständig autark Patienten versorgen können. Wohingegen so eine Patientenablage ist auch schon eine größere Einheit aus dem erweiterten Rettungsdienst. Die arbeitet auch schon mit Zelten, aber die ist deutlich flexibler. Also die ist auch schneller alarmierbar. Die Behandlungsplätze werden klassischerweise dem Katastrophenschutz untergeordnet und setzen sich halt, wie gesagt, aus großen Einheiten zusammen. Und die Patientenablage, die sollte halt so sein, da gibt es auch feste Vorgaben, aber die sollte halt so sein, dass sie innerhalb von, ich glaube, 90 Minuten einsatzbereit ist am Einsatzort. In dem Fall, normalerweise würde man eine Patientenablage halt, nämlich so ein klassisches Beispiel wäre damals ICE-Unfall in Eschede, wo man sagt, man wird über einen längeren Zeitraum noch verschiedene Patienten retten müssen aus Trümmern, die muss man und auch eine große Anzahl, will man auch schon vor Ort anfangen zu versorgen. Man kann die nicht alle in irgendwelchen Rettungsfahrzeugen oder so versorgen. Oder klassisches Beispiel ist, man kann die zum Beispiel, man würde die gerne mit dem Hubschrauber fliegen, aber in einem Hubschrauber kann man Patienten nicht versorgen. Also wer schon mal mit dem Hubschrauber in einem Hubschrauber gearbeitet hat, der weiß, man kann, wenn man Patienten in den Hubschrauber einlädt, dann muss der komplett verpackt sein, wie ein kleines Weihnachtspaket. Aber bis dahin muss man erstmal die Patienten versorgt haben. Und das heißt letztlich, man braucht also einen Ort, wo man so einen Patienten schon mal intubieren kann, wo man Zugänge legen kann, wo man Frakturen schieben kann und all solche Sachen. Und dafür sind dann halt genau solche, so eine Patientenablage zum Beispiel sinnvoll, wo man dann ein Zelt aufbaut, wo halt Platz ist, wo medizinisches Equipment ist, wo Personal da ist, was eben genau solche Sachen schon mal machen kann, aufnehmen kann und verarbeiten kann. Und und es soll halt so sein, die Patientenablagen sind eben so gemacht, dass es für unterschiedliche Sichtungskategorien, habt ihr schon ganz oft gesagt, diesen Begriff Sichtungskategorien, für diese unterschiedlichen Sichtungskategorien sollten auch unterschiedliche Zelte vorgehalten werden, weil man halt einen Patienten, der nicht so schwer verletzt ist, da braucht man nicht ganz so viel Equipment und bei einem Patienten, der schwer verletzt ist, braucht man ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Equipment, also braucht man unterschiedliche Zelte. Und die Idee in dem Fall oder meine Idee in dem Fall war, eine Patientenablage zu alarmieren, um dann die Ressource Zelt zu benutzen. Weil wenn man so eine Patientenablage bestellt, dann weiß man, hat man mindestens 3 Zelte. Und in dem Fall hat man gerade schon gesagt, haben wir ja 3 Patientenkategorien. Also habe ich mir überlegt, wäre es ja die bequemste Art und Weise, um denn diese Patienten getrennt behandeln zu können, dass man sagt, wir bestellen uns eine Patientenablage. Zusätzlich hat's noch andere Vorteile, aber das war sozusagen die Hauptidee dahinter zu sagen, okay, erstens Feststellung der Lage, wir werden es mit unter Umständen 3 verschiedene Patientenkategorien zu tun haben. Und jetzt ist der nächste Schritt, wie können wir dann mit dieser festgestellten Lage umgehen? Wir können einfach die Patientenablage nutzen, um dann die einzelnen Zelte zu nutzen und da die Patienten getrennt voneinander zu versorgen.
Aber ich musste mal einmal kurz einfragen. Ein Behandlungsplatz, also ein MANF-BHP hattest du jetzt nicht alarmiert, oder? Habe ich das richtig
verstanden? Nee, genau. Also ein MANF-BHP, den gibt es auch. Der ist aber, also wie gesagt, das ist also nochmal kurz zur Unterscheidung. MANF-Patientenablage, MANF-PA ist eine Einheit, die 10 bis 15 Patienten versorgen kann, eigenständig. Man sagt so in einer Stunde. Und per Definition soll die eigentlich 30 Minuten nach Alarmierung komplett bereit sein, um loszufahren. Also da merkt man schon so ein bisschen, da ist halt ein bisschen, steckt halt ein bisschen mehr Logistik dahinter. Da müssen verschiedene Personen zusammenkommen, da müssen LKWs besetzt werden. Also innerhalb von 30 Minuten müssen die abmarschbereit sein. Und bei einem MANF-BHP, da sind es in Niedersachsen zum Beispiel 50, also die heißt dann BHP 50, da sind es dann 50 Personen, die man versorgen, 50 Patienten, die man versorgen kann, also Patientenablage 10 bis 15, BHP 50 Personen. Auch die sollten eigentlich 30 Minuten nach Alarmierung abmarschbereit sind, aber da muss man sagen, die gibt's halt nicht so oft in Niedersachsen. Die gibt's nicht an jeder Stelle, die gibt's nicht in jedem Landkreis, sondern davon gibt's nicht allzu viele. Und die setzen sich zum Beispiel in Göttingen, haben wir uns irgendwann das Konzept überlegt, dass wir sagen, wir setzen unseren BHP zusammen aus verschiedenen Patientenablagen. Also wenn wir ein BHP brauchen, dann müssen wir verschiedene Patientenablagen bestellen. Aber in dem Fall war es halt so, dass ich sagte, okay, wir brauchen ja erstmal, brauchen wir auf jeden Fall die Zelte. Ich brauche nicht unbedingt jetzt komplett die Infrastruktur, um 50 Patienten versorgen zu können, hoffentlich, sondern ich brauche vor allen Dingen die Zelte und Personal, um dann die Patienten zu versorgen, hatten wir in dem Sinne sowieso schon, weil wir, haben wir vorhin drüber gesprochen, diese anderen MANF-Komponenten haben. Die können ja, auch wenn die an einem Fahrzeug sitzen, können die ja erstmal in diesen Zelten arbeiten und da Patienten versorgen.
Zu diesem Zeitpunkt gab es aber noch gar keine Patienten. Es gab diese Meldung von dem verletzten, von der verletzten Einsatzkraft, die sich dann als gar nicht so schwer verletzt herausgestellt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und von jetzt müsst ihr mich nochmal auf den richtigen Pfad bringen, wie das mit zu diesem Zeitpunkt verletzten Demonstranten oder verletzten Bewohnern aussah.
Also zu dem Zeitpunkt, als ich dazu kam, da waren es 4 oder 5 verletzte Polizisten, alle nicht schwer, wobei ein Polizist tatsächlich, als wir gerade ankamen, ins Krankenhaus gebracht wurde, und noch kein verletzter Demonstrant und auch noch kein verletzter Bewohner.
Ja, okay, sehr gut. Wie hat sich das weiterentwickelt?
Genau, erfreulicherweise sozusagen blieb es aus medizinischer Sicht relativ ruhig. Also wir hatten tatsächlich bis zum Ende dann keinen einzigen Patienten. Aber das Problem ist eher, dass man auch zusätzlich noch wissen muss, dass all also dieses Problem, mit dem man so zu tun hat, wenn man jetzt sagen wir mal gerade in so einem klassischen, in so einem Bereich wie Göttingen zum Beispiel arbeitet, also wir haben zwar unsere Stadt, die ein bisschen größer ist mit über 100.000 Einwohnern, aber ansonsten drumherum ist es eher ländlich. Das heißt, da ist es nicht so, dass die Feuerwehr auf den Knopf oder die Leitstelle auf den Knopf drückt und innerhalb von einer halben Stunde haben wir massiv Kräfte. Also für mich ist immer sozusagen, wenn ich jetzt das Ganze vergleiche mit, wir haben irgendwo einen Scheunenbrand und die Feuerwehr drückt auf den Knopf, dann sind relativ schnell viele Feuerwehrkräfte vor Ort, weil die einfach anders strukturiert sind, weil es davon ganz, ganz viele gibt und so weiter. Bei den Kräften des erweiterten Rettungsdienstes ist es ein bisschen anders. Wir haben zwar erfreulicherweise viele, viele Freiwillige, viele, viele Ehrenamtliche, die müssen aber erst zugeführt werden. Und das dauert eine Weile. Und dann steht man vor so einer Lage, wo man sozusagen jetzt erstmal so eine grobe Lagevorstellung hat. Also wenn man mal auf dieser Straße stand, wo sich alles abgespielt hat, dann hat man auch, also da hat man schon ein mulmiges Bauchgefühl, weil man eben gerade sagen muss, da steckte viel, viel Potenzial dahinter. Das heißt also, in dem Fall entscheidet man sich dann dafür, dass man sagt, wir alarmieren halt relativ viel erstmal und halten es bereit, machen uns ein Konzept Und dann gucken wir. Und dann haben wir sozusagen erstmal Kräfte vor Ort, die, wenn es wirklich deutlich eskaliert, dann können wir die Situation erstmal abfangen und abpuffern.
Ich glaube, auf der anderen Seite ist es eben total gefährlich, wenn man diese Lage unterschätzt,
ja,
dann läuft man eben hinterher. Und diese 30 Minuten oder diese Stunde Vorlauf, die du brauchst, um diese Strukturen zu aktivieren, die kriegst du nicht wieder rein.
Genau.
Und wenn du es nicht an diesem Punkt machst, dann hast du wahrscheinlich verloren, wenn diese Lage eskaliert. Ja, und dann kriegst du es nicht mehr eingefangen, medizinisch.
Genau, man muss halt so zur Vorstellung, also am Ende waren dann auf dieser Patientenablage oder wir können es auch gerne mal Behandlungsplatz, den ich da einrichten lassen habe, sozusagen, waren da vor Ort über 60 ehrenamtliche Helfer. Und an dem Bereitstellungsraum, der noch mal ein Stückchen weg war, da wo vor allen Dingen Transportmittel, also die Vorstellung war dann, wenn wir Patienten kriegen, wir versorgen die in unseren Zelten, entscheiden dann, ob die ins Krankenhaus müssen. Und für diesen Transport ins Krankenhaus holen wir uns dann immer ein Transportmittel von unserem Bereitstellungsraum, verladen die Patienten und bringen die dann ins Krankenhaus. Und an diesem, also über 60 Kräfte waren vor Ort an diesem Behandlungsplatz und weitere, also knapp 20 Einsatzkräfte waren im Bereitstellungsraum. Und dann steht man am Ende, steht man halt vor diesem ganzen, also Ralf hat es auch gesehen, ich habe dann eben mit den Einsatzkräften Einsatzbesprechungen gemacht mit allen und dann steht man so vor so 60 Kräften am Ende und sagt ihnen dann so, naja, schön, dass ihr da wart, aber wir haben leider keine Patienten. Und dann fragt man sich hinterher, hat man vielleicht ein bisschen überreagiert? Hätte man es anders machen müssen? Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man so eine Einheit, so eine Einsätze nachher hinterher auch noch mal nachbespricht, so ein bisschen nachanalysiert. Und ich habe es damals schon gesagt und ich sage es jetzt auch gerne wieder, dass ich sage, ich würde es genauso machen, genauso wieder. Weil ich genauso, wie du es auch gerade schon gesagt hast, man steht da, man weiß, dass man eigentlich für alles immer einen zeitlichen Vorlauf hat und man hat eine Situation, die man überhaupt nicht voraussehen kann. Und der Trick an der Sache ist immer, lernt man in jeder Übung, versucht vor der Lage zu sein. Und das funktioniert in dem Fall eben nur, indem man etwas größer bestellt und erstmal mehr Einsatzkräfte anfordert, als man vielleicht so direkt schon unmittelbar benötigt.
Wir müssen ein zweites CME-Codewort einbauen und ich würde das zweite Codewort gerne Patientenablage nennen. Patientenablage ist das zweite Codewort. Ralf, jetzt hattest du deinen leitenden Notarzt vor Ort, der ganz viel da organisiert hat. Was ist dann zu deiner Aufgabe geworden?
Ja, da kann man tatsächlich gar nicht mehr so viel erzählen, aber ich glaube, also letztendlich war ich einfach nur in meinem mir zugewiesenen Bereitstellungsraum. Und Martin hat das so gemacht, dass er sozusagen das Rettungspersonal an diesen Ort gebracht hatte, wo dann später auch die Patientenablagen entstanden sind. Und dann ist es in dem Moment meine Aufgabe, zu warten, bis er mir was sagt. Also ich stehe dann sozusagen einfach dort und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht ganz wichtig ist in so einer Situation, wo ganz viele Einsatzkräfte auch noch aus verschiedenen Organisationen unterwegs sind, natürlich ist die Versuchung da, also Martin hat ja die Lage da nochmal ausführlicher gesichtet, man möchte am liebsten mitlaufen und schauen und gucken und auch was lernen natürlich auch davon, aber in dem Moment war jetzt meine Aufgabe, ich stehe da und damit ich sozusagen auch bereit sein kann, wenn er einen Auftrag für mich hat und dass er auch weiß, wo er mich findet. Also ja, ich habe im Prinzip einfach in dem Bereitstellungsraum gewartet.
Wie funktioniert das mit der Kommunikation in so einem Großschadensereignis oder in so einem Großereignis? Habt ihr ein eigenes Funknetz aufgebaut?
Ja, wir haben dann einen Funkkanal uns zuweisen lassen, der getrennt war von der sonstigen Einsatzleitung. Also Funken wer Funk weiß, ist ohnehin schon relativ komplex, weil man sich da sehr konzentrieren muss. Man muss den richtigen Namen, das sind häufig ja irgendwelche Nummern, die man da sagen muss, von irgendwelchen Ansprechpartnern, mit denen man sprechen will, sagen. Man muss seinen eigenen Funknamen sagen und da muss die Information kurz und knackig kommen. Und komplexer wird es dann eben, wenn man an so einer Einsatzstelle ist, wenn dann jetzt noch die Gesamteinsatzleitung, also die alles, die Feuerwehr, die dann noch irgendwelche Kontakte mit der Polizei hat und so weiter, wenn die noch alle auf einem Funkkanal wären, dann wird es unüberschaubar. Also fängt man an eben, dass man sagt, okay, man muss dann den einzelnen untergeordneten Abschnitten Funkkanäle zuweisen. Das haben wir dann auch bekommen, also haben dann sozusagen einen Funkkanal zugewiesen bekommen. Und dann ist aber auch der nächste Punkt, dass man so ein bisschen gucken muss, gerade als LNA und als Orgel, dass man diese Funkerei abgeben muss, diese Kommunikation. Also man braucht irgendeine Einheit, die dafür da ist, diese Informationen, die irgendwie ankommen, die über so einen wirren Funk mit viel, vielen Informationen hin und her und wo viele Informationen zwischen zwei Partnern verlaufen, die einen jetzt gerade gar nicht interessieren. Also man muss im Grunde, eigentlich müsste man die ganze Zeit den Funk abhören, ob man jetzt selber angesprochen ist oder wer da gerade mit wem spricht. Und da hat man aber eigentlich andere Sachen zu tun. Also braucht man irgendjemanden, und im Idealfall hat man dann einen eigenen Einsatzleitwagen, der genau diese relevanten Funksachen für einen aufnimmt und einen auch darüber dann informiert. Und dann halt eben eine Funkstruktur und auch die Informationen, die da kommen, auch irgendwo notieren. Und die dann wirklich relevant sind für einen jetzt als Führungskraft, dann auch weitergibt.
Ich hätte auch noch mal eine Frage zu der ganzen Sache. Marlin, du hattest ja sozusagen mit uns als Rettungspersonal einmal grob deinen Plan geschildert, hast erzählt, wir machen diese drei Patientenablagen für diese drei Kategorien von Patienten. Hast du das in irgendeiner Weise mit den anderen Einsatzkräften, hast du da auch noch mal sozusagen deinen Plan, also natürlich in irgendeiner Weise, aber in welchem Ausmaß hast du da diesen Plan noch mal mit denen schildern müssen? Oder ist das was, wo die sagen, du machst Medizin und das interessiert uns gar nicht. Sag mir nur, wo wir die hinbringen müssen.
Meinst du jetzt so Einsatzkräfte wie Feuerwehr und
Polizei? Genau. Mhm.
Ja. Nee, genau. Das ist tatsächlich, also meine Aufgabe ist die medizinische Gefahrenabwehr. Das heißt, also ich will ja auch nicht unbedingt wissen, wie der Feuerwehrmann jetzt die Ausbreitung des Feuers von einem Teil des Gebäudes auf den anderen, wie er damit umgeht. Ich muss lediglich wissen, wo ist mein sicherer Bereich. Das ist das, was ich von dem vielleicht wissen muss. Und so ist es letztlich auch, dass ich mit der Gesamteinsatzleitung, die Gesamteinsatzleitung muss mir sozusagen so viel Vertrauen entgegenbringen, dass sie mir relativ klar, oder dass sie weiß, welche meine Aufgaben sind, nämlich ich muss mich um die Medizin kümmern. Und die wissen auch, dass der LNA in seiner Ausbildung halt auch einsatztaktisch eben vorgeht. Also sprich, dass er eine Raumaufteilung und so weiter macht. Ich habe aber sehr wohl, habe ich der eine Gesamteinsatzleistung ganz kurz gesagt, da oben, da gab es erfreulicherweise in der Nähe von diesem, wo der große Trubel war, gab es ein bisschen rückversetzt, gab es einen größeren Platz, wo ich die Patientenablage aufbauen lassen habe. Und genau diese Information, dass ich gesagt habe, okay, da oben werden wir uns jetzt ausbreiten, da oben lassen wir ich habe es dann, weil die Kollegen von der Feuerwehr wissen den Unterschied auch nicht zwischen einer Patientenablage und Behandlungsplatz. Also sagt man denen, da oben ist jetzt ein Behandlungsplatz, dann sind sie beruhigt. Habe ich denen halt mitgeteilt und habe denen dann auch kurz erklärt, dass wir dann, wenn es vorne Verletzte gibt, dann werden wir halt diese Verletzten halt nach hinten transportieren und da weiter versorgen. Was ich auch sehr wohl der Gesamteinsatzleitung mitgeteilt habe, ist halt, dass ich gesagt habe, jetzt bei dieser undurchsichtigen Lage, wenn es Verletzte im Bereich der Quarantäne gibt, in diesem abgesperrten Bereich, dann werde ich vorerst keine Einsatzkräfte von mir da reinschicken. Maximal halt in direkter Polizeibegleitung. Weil das ist ja sozusagen dann auch meine Verantwortung, dass meine Einsatzkräfte halt auch unbeschadet aus dem Einsatz rausgehen. Und das ist natürlich dann auch eine Entscheidung, die man dieser Gesamteinsatzleitung auch weitergeben muss, dass man sagt, meine Einsatzkräfte gehen ja nicht rein, höchstens mit Polizeischutz, sondern die Verletzten werden bitte von Kräften, zum Beispiel der Polizei, erstmal aus diesem Gefahrenbereich herausgebracht. Also es würde ja auch keiner darauf kommen, dass eine RTW-Besatzung in ein brennendes Haus laufen muss. Und genauso sehe ich es da auch, dass man sagt, ich schicke da keine RTW-Besatzung halt mitten in einen Bereich, wo halt irgendwie gerade Krawalle herrschen. Sondern da müssen die Verletzten erstmal raus. Die kommen dann auf eine zum Beispiel Patientensammelstelle, würde man es jetzt normalerweise klassischerweise bezeichnen, und von da aus bringen wir dann die Patienten eben zu unserer Patienten, zu unserer Patientenablage. Also das sind so die Sachen, die man dann schon mal mitteilen muss mit der Gesamteinsatzleitung.
Sind Polizisten, die in, ich nenne es mal, engen Körperkontakt mit Bewohnern aus dem Quarantäne-Wohnkomplex kommen, müssen die auch isoliert werden?
Oh, das ist eine schöne Frage. Also jetzt macht diese Lage halt so extrem komplex. Also theoretisch müsste man jetzt sich überlegen, man müsste die ja behandeln wie Patienten mit, die zum Beispiel irgendwelche giftigen Stoffe, also ich sag mal Phosphor zum Beispiel. Stellen wir uns vor, wir haben einen Einsatz mit Phosphor und da hat irgendein Patient hat Phosphor auf der Haut. Dann müssen natürlich, oder an Klamotten, diese Klamotten, diese Sachen dürfen natürlich niemals irgendwie in Kontakt kommen mit Einsatz, mit anderen Einsatzkräften. Heißt also, wenn man es richtig machen würde, wenn man jetzt so ein Polizisten da hätte, der einen direkten körperlichen Kontakt hätte zu Patienten oder zu Menschen, die potenziell infektiös wären, dann müsste man eigentlich sagen, man muss die nackt behandeln. Man muss die erstmal dekontaminieren, vielleicht bis die zu uns kommen. Wobei ich mir da eigentlich gar nicht so wirklich sicher bin, wie weit jetzt wirklich der Virus über solche unbelebten Oberflächen übertragen werden kann. Aber da hast du schon recht, das ist natürlich auch eine Überlegung, die man, wo man sagen muss, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir eben, wenn der Polizist jetzt wirklich unmittelbar körperlichen Kontakt hatte, wie stellen wir sicher, dass wir da nicht eine weitere Übertragung machen?
Ja, wenn da der Tyvek-Anzug irgendwie kaputt geht oder dem die FFP-Maske runtergerissen wird.
Mhm. Genau. Wobei dann, also sagen wir mal so, wenn der Polizist, weil die FFP-Maske runterrutscht ist, wenn er sich selber infiziert, dann ist er erfreulicherweise ja nicht unmittelbar selber eine Gefahr für die Einsatzkräfte, für die anderen schon. Der ist ja nicht unmittelbar direkt selber schon infektiös. Die Oberfläche vielleicht ja, aber er kann jetzt nicht unbedingt ein Aerosol verbreiten, wo man sagt, da hat er jetzt ein hohes Infektionspotenzial mit.
Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Kontakt zu den umliegenden Krankenhäusern aufgebaut, um zu überlegen, wie du deine Patienten dann potenziell verteilst?
Mhm. Nee, hatte ich nicht. Und zwar ist das genau der Punkt, wo man sagen muss, da zögert man doch, wenn man noch gar keine Patienten hat. Da ist es jetzt natürlich, muss man auch wieder so ein bisschen Besonderheiten beachten, über welchen Zeitpunkt reden wir denn. Da war es jetzt am Wochenende, an einem Samstag, wusste ohnehin, dass es relativ ruhig ist, sonst so in den Krankenhäusern. Aber ich hatte die Krankenhäuser zu dem Zeitpunkt nicht informiert. Ich habe sie sehr wohl im Verlauf dann darüber informiert, als es ruhiger wurde, dass ich einmal angerufen habe und gesagt hat, ja, vielleicht habt ihr das irgendwo gelesen, gesehen oder so. Ich kann sich ja vorstellen, wenn man selber im Krankenhaus arbeitet und man weiß, in der Nähe ist irgendwie so eine total unklare Lage und da hört es sich dramatisch an, dann wird man schon unruhig in einer Notaufnahme. Also da habe ich dann irgendwann tatsächlich die Krankenhäuser mal einmal angerufen und habe gesagt, nee, ist alles okay. Also ich weiß nicht, ob ihr irgendwie Vorbereitungen getroffen habt. Aber es ist alles gut. Aber zum Eigentlichen, also vorher irgendwie schon eine Vorwarnung, habe ich in dem Fall nicht gemacht. Bewusst, weil ich eben noch keine Patienten hatte. Hätte ich Patienten gehabt, hätte es sicherlich noch einen Moment gedauert, bis die dann auch im Krankenhaus gewesen wären. Das heißt, die Kollegen hätten sicherlich auch ein bisschen Zeit gehabt, sich dann darauf vorzubereiten.
Deine Einsatzkräfte, die medizinischen Einsatzkräfte, gehen nicht in den Gefahrenbereich, wie es ja eigentlich auch in allen Mannschaftssachen steht. Und Rettungs- oder Spezialpersonal, wie in dem Fall Polizeikräfte, die sozusagen in Verteidigung und taktischen Sachen geschult sind, müssen die erstmal retten. Müssen die das dann auch? Hast du dann Weisungsbefugnis? Weißt du, das sind ja so konkurrierende Interessen dann manchmal.
Ich habe gegenüber der Polizei keine Weisungsbefugnis.
Aber du kannst halt sagen, ja, dann halt, meine Leute gehen da nicht rein, weil du verantwortlich bist, ne?
Genau. Und die sind, also das Klassische immer sozusagen, die Hilfeleistung kann nur in dem Maße erfolgen, in dem sie zumutbar ist. Und in der Situation ist es nicht zumutbar, wenn man sagt, da sind jetzt Krawalle, da geht jetzt mal der tapfere kleine Rettungsassistent rein und versorgt da irgendjemand. Das ist nicht zumutbar. Aber sehr wohl halt für einen Polizisten, dass er den an Schlawittchen packt und da rausschleift. Das ist sehr wohl zumutbar.
Martin, jetzt hatte man Glück bei dem Einsatz, dass da keine großen Patientenzahlen am Ende aufgelaufen sind. Was wäre denn passiert oder was wäre dein Plan gewesen, wenn man aus dem Kreis der Bewohner und Bewohnerinnen da auf einmal Covid-verdächtige Patienten behandeln hätte müssen?
Weil es die Lage halt deutlich komplizierter macht. Also klar, war sowieso ohnehin kompliziert, aber also man muss halt dran denken, dass dann die natürlich diese Bewohner dann potenziell halt infektiös sind. Entsprechend müssen halt die Einsatzkräfte, die diese Bewohner dann versorgen oder diese einen kompletten PSA anziehen, also sprich Vollschutz, Anzug, FP2-Maske, Schutzbrille etc. Das ist für diese Einsatzkräfte natürlich extrem anstrengend, war relativ warm an dem Tag. Übrigens auch ein Vorteil vom Zelt ist, dass man Schatten hat. Tatsächlich darf man auch nicht vergessen, ne, wenn man jetzt in der prallen Sonne so als Patient ist, auch nicht angenehm. Genau, also das ist ein Punkt, dass man sagt, okay, man muss seine Einsatzkräfte überhaupt erstmal darauf vorbereiten. Jetzt kommen da diese Patienten, die müssen ihre persönliche Schutzausrüstung anlegen, komplett. Und dann ist aber auch der nächste Punkt, dass man im Hinterkopf behalten muss, dass so ein wirklich, also potenziell infektiöser Patient, das hat die Schwierigkeit in Situationen. Wir haben halt, wir hätten über Umwege eine Liste irgendwann bekommen können mit bis dahin positiv getesteten Patienten. Aber man weiß natürlich nicht, ob nicht doch zu dem Zeitpunkt schon wieder irgendwie eine Querinfektion stattgefunden hat. Also reden wir mal über potenziell infektiösen Patienten. Und diese potenziell infektiösen Patienten auf die anderen Krankenhäuser zu verteilen, ist heute die nächste Problematik. Also normalerweise kann unsere Uniklinik relativ schnell, wenn die so ein bisschen ihre Infrastruktur hochfährt und so weiter, dann können die 3 schwer verletzte Patienten parallel versorgen. Das kriegt man auch in Anführungsstrichen im normalen Dienstgeschäft relativ schnell binnen 10 Minuten hin, dass man dafür dann genug Personal vorhält und so weiter und so fort. Wenn man allerdings von 3 potenziell infektiösen Patienten reden, also Covid-Patienten eventuell, dann wird es fürs Haus komplizierter, weil so ein Corona-infizierter Patient oder auch nur Verdacht auf einfach mehr Personal einfordert, weil wir haben einerseits ein Team, was im Schockraum arbeitet und wir haben gleichzeitig ein Team draußen, was zuarbeitet. Und das führt dazu, dass wir unter Umständen eben nicht 3 rote Patienten bei uns an der Uni versorgen können, weil man einfach ad hoc damit überfordert sein kann unter Umständen. Das heißt also, man muss sich überlegen, dass man dann schon früher anfängt, eventuell den Verteilungsbereich auszudehnen. Also, dass man sagt, also jetzt in der Nähe von Göttingen wäre zum Beispiel Kassel. Kassel sind dann 30 bis 40 Minuten Anfahrt mit dem Rettungswagen. Würde man bei einer kleinen Patientenzahl eigentlich nicht unbedingt machen. Aber eben in dem Fall, wo man sagt, jetzt haben wir aber doch irgendwie hier diese besondere Konstellation, mit der auch größere Häuser auch durchaus schnell mal überfordert sind. Wir fahren schon etwas weiter, auch wenn es eben dann ein bisschen Zeit kostet. Und der nächste Schritt letztlich dann im Nachhinein ist auch wiederum der Punkt, dass man dann auch wieder gucken muss, die Einsatzkräfte, die mit diesen Patienten gearbeitet haben, müssen hinterher auch irgendwie die Möglichkeit haben, zum Beispiel zu gucken, ob sie sich infiziert haben oder nicht. Auch beim besten Schutz, den wir so haben, und wir wissen ja eigentlich, dass unser Schutz sehr gut ist, also dass wir tatsächlich kaum Infektionen haben bei den Kollegen, die im Vollschutz mit Corona-Patienten arbeiten. Aber trotzdem ist es natürlich immer nur fair, wenn man dann auch im nächsten Schritt den irgendwie offen ein Angebot stellen kann und sagen kann, ihr könnt euch testen lassen. Also es sind so auch, ne, wenn es sehr ruhig war zu dem Zeitpunkt, aber es sind trotzdem so die Überlegungen, die man sich vorher dann schon macht, was ist denn, wie geht man denn vor, was sind so die Besonderheiten, die man an die man so denken muss, wenn doch ein paar Patienten aus diesem Quarantänebereich kommen.
Mir fällt gerade noch eine andere Frage ein. Jetzt gibt es ja bei diesen Mampfsituationen manchmal auch Fälle, wo, ich glaube, das trifft mehr sozusagen so Großschadensereignisse, wo wirklich schon direkt viele, sagen wir, schwer verletzte Patienten, Patientinnen sind, wo es dann auch die Möglichkeit gibt, so eine psychologische Anbindung für die Rettungs- oder Dienstpersonal, als natürlich auch für betroffene Angehörige, nicht Verletzte, die aber vielleicht jemanden verloren haben, zu stellen. Ging dir sowas mal durch den Kopf, weil die Leute im Haus natürlich auch irgendwie alt eingesperrt sind und das natürlich auch eine Belastungssituation für die darstellt? Also dass, ob man sowas alarmieren müsste?
Hm. Ging mir zu dem Zeitpunkt nicht so durch den Kopf, weil tatsächlich, also weil es ja eine Lage ist, in der die Bewohner eh schon über Tage waren. Also sehr wohl ging mir dann durch den Kopf so ein bisschen, wie sieht's aus? Brauchen jetzt die Einsatzkräfte nochmal eine Nachbesprechung, ähnliches. Letztlich habe ich dann davon abgesehen, weil wir eben gar keinen Fall hatten. Außerdem hatte ich durch die häufigen Einsatzbesprechungen, die ich da gemacht hatte, war ich relativ dicht dran an den Einsatzkräften und hatte auch nicht den Eindruck, dass wir da Kollegen haben, die irgendwie von diesem Einsatz her mitgenommen waren. Tatsächlich habe ich da aber die Versorgung, die psychosoziale Notfallversorgung sozusagen, für die Bewohner, habe ich in dem Fall in der nicht zwingend als meine Aufgabe gesehen, weil es halt sozusagen, das muss man eigentlich in diesem Gesamtkontext, hätte man es ansiedeln sollen. Das ist eine Aufgabe dann wiederum vom Stab, dass er sagt, wir brauchen da irgendwie für diese Bewohner eine psychosoziale Betreuung.
Ja, nee, hast recht, es war im Prinzip auch nichts Akutes, es ist mir nur gerade durch den Kopf geschossen nochmal. Ja.
Habe übrigens noch eine kleine Besonderheit im Rahmen dieses Einsatzes. Also es war irgendwann relativ schnell klar, dass sich die Lage jetzt beruhigt und dass so ein bisschen wir wahrscheinlich keine Patienten mehr bekommen werden. Zu dem Zeitpunkt war das erste Zelt gerade aufgebaut. Wir haben aber trotzdem gesagt, komm, wir bauen noch mal weiter. Und dann gab es einen Moment, wo man sich so direkt fühlt wie in so einer Übung. Also wer schon mal so eine Übung mitgemacht hat, so eine Stabsübung oder so eine andere Übung, ist immer so, dass so die Übungsleitung, kennt man auch von CRM-Kursen. Wenn man denkt, jetzt hat man die Lage im Griff, dann wird irgendeine kleine Besonderheit eingespielt, auf die man überhaupt nicht vorbereitet war. Also wenn man dachte, irgendwie die krampfende Schwangere im CRM-Kurs hat man jetzt unter Kontrolle und das Baby ist auf dem besten Weg rauszukommen, dann fällt der Strom aus oder irgendwo bricht ein Brand aus oder so. Und so war es dann auch in der Situation, dass wir gedacht haben, okay, jetzt die Lage ist jetzt beruhigt sich, wir bauen hier nochmal unser Zelt auf, dann gucken wir, dass alles soweit läuft und dann werden wir mal gucken, wenn wir nachher nochmal eine große Einsatzbesprechung mit allen Einsatzkräften machen. Und dann kam über Funk die Meldung, dass in dem Gebäude die Brandmeldeanlage anging. Und dann wird man nochmal unruhig, weil man sich denkt, das kann jetzt ja unangenehm werden. Also das ist sozusagen ja nochmal eine komplett andere Lage, wo man von vornherein schon weiß, wenn so ein Hochhaus mal so ein Brand ausbricht, dann kann es viele, viele Patienten betreffen. Und dann kommt halt noch dazu, dass wir natürlich die Besonderheit hatten, dass wir ein Hochhaus hatten, was unter Quarantäne stand. Spätestens an dem Punkt war ich dann sehr, sehr froh, dass ich relativ früh halt, ich sag mal, viele oder relativ breit mich aufgestellt habe, um halt Patienten zu versorgen. Zweimal ging die Brandmeldeanlage. In beiden Fällen waren es Kleinigkeiten, die da dazu geführt haben, dass die anging.
Aber das hätte die Komplexität nicht nur um eine Stufe erhöht, sondern ja, das hätte die
Faktor 10.
Schwierigkeitsgrad auf 11. Ja. Turn it up to 11. Ja, so schon finde ich, das ist ein total komplexer Fall. Mit so vielen Faktoren, die über einen klassischen, wenn es sowas überhaupt gibt, einen klassischen Großeinsatz hinausgehen. Einfach verkompliziert durch die zusätzliche Patientenkategorie Quarantäne. Das hallt in mir irgendwie noch nach, was da passiert ist und wie man damit umgeht. Und finde ich total spannend und ich fand es total professionell, wie ihr damit umgegangen seid.
Professionell heißt ja, ich krieg Geld dafür. Ich krieg ja sogar Geld dafür.
Ja, es war kein Lob. Ja, nee, fand ich wirklich cool.
Ich habe noch mal eine Frage, weil mich das ja auch im Prinzip in meinen ersten Momenten, als ich dort ankam, beschäftigt hatte. Und da kam ja auch die Frage auf mich zu, was sollen wir jetzt alles alarmieren? Und dann habe ich, das war ja meine erste, okay, was sind denn, also Verletzte gab es offensichtlich noch keine zu dem Zeitpunkt und oder wenige, die jetzt mal nicht unbedingt einen Mampf rechtfertigen. Und da habe ich versucht herauszufinden, wie viele potenzielle Verletzte könnte es denn geben und wie sehr spitzt sich diese Lage vielleicht noch zu. Und dann ist ja die Angst, die mich in dem Moment so ein bisschen, die ich dann hatte, okay, klar, man möchte nicht zu wenig tun, aber man hat ja auch Angst, am Ende dazustehen, der dann ganz häufig Wolf, Wolf, Wolf geschrien hat und dann war am Ende nichts. Und in der Nachbesprechung, Martin, gab's, also du hast ja gesagt, du würdest es jederzeit wieder so machen. Ich glaube, dass ich hatte jetzt auch den Eindruck, dass das alles so seine Richtigkeit hat, gerade mit diesen unvorhergesehenen Dingen, wie jetzt zum Beispiel die Brandmeldeanlage. Gibt es da irgendwie Stimmen oder hat es eine Stimme gegeben, die sagt, oh, das war das nicht vielleicht ein bisschen zu viel geschossen? So in der Nachbesprechung, kann man das so sagen?
Nee, also bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Gerade, also ich hatte jetzt Kontakt mit ein paar, also wir sind in Göttingen sind wir insgesamt 10, also wenn wir kurz reden, aber aktuell müssten wir 10 LNAs sein. Und mit dem einen oder anderen hatte ich kurz danach nochmal gesprochen, weil die waren natürlich auch ganz gespannt, bei denen geht dann parallel der Melder. Ich hatte halt Dienst, deswegen melde ich mich dann als Ärzte. Und die haben dann natürlich dann auch nochmal nachgefragt, okay, wie war es? Und ich habe jetzt von, die waren, haben sich ein bisschen gefreut, weil es sozusagen Premiere war, dass im Landkreis Göttingen eine Patientenablage aufgebaut wurde, tatsächlich mal im Ernstfall. Erfreulicherweise. Zum ersten Mal. Die haben sich dann die Situation schildern lassen und haben letztlich dann, also von denen auch nicht gehört, war ein bisschen übertrieben, sondern die haben mich eher bedauert bei dem Einsatz aufgrund dieser Komplexität. Genau, und dann mit den anderen, da waren ja, Ralf hat es ja mitbekommen, da waren ja auch mindestens ein Kollege aus der Orgelgruppe, der zufällig vor Ort war, der am Anfang schon auch auf der Straße sozusagen mit vorne tätig war, den ich da auch da extra eingeteilt habe, um halt vor Ort als vorgeschobener, ich sag mal, Meldekopf da mir Rückmeldung geben konnte. Und der sagte auch im Nachhinein, also absolut richtig, dass man da an der Stelle einfach aufgrund dieser hohen Unruhe, die man hatte, diese Kräfte mit anfordert. Bin mal gespannt, wir machen regelmäßig, also mindestens einmal im Quartal machen wir LNA und Orgel Besprechung. Da besprechen wir eigentlich alle Alarmierungen nochmal durch. Das ist sicherlich auch ist jetzt ein Einsatz, wo man sicherlich auch nochmal kurz einen Vortrag drüber macht und kurz nochmal durchspricht. Ich bin mal gespannt, ob es andere Lösungsansätze gibt. Ich habe so ein bisschen danach auch nochmal überlegt, wie kann man es anders machen, aber ehrlicherweise so wirklich sinnvolle andere Strukturen sind mir nicht eingefallen. Also wie man es hätte anders machen können. Also wenn man zum Beispiel, muss man sich überlegen, lässt man jetzt wirklich so eine Patientenablage mit allem drum und dran aufbauen? Wir haben doch irgendwie Krankenhäuser in der Nähe, kann ja die Patienten auch in den Rettungswagen schmeißen und los. Da spricht für mich halt sofort dagegen, dass wir eben gerade mit so einem infektiösen Patienten relativ schnell mal ein Krankenhaus an die Leistungsgrenzen bringen können. Und deswegen habe ich halt gesagt, wir versorgen die Patienten erstmal vor Ort und entscheiden dann genau, welcher Patient wirklich ins Krankenhaus muss. Ne? Wir hätten ja jeden Patienten mit einer Schürfwunde, hätten wir eigentlich direkt ins Krankenhaus fahren können. Die Transportmittel hätten wir da gehabt. Aber das ist eben ein Patient, der potenziell infiziert ist, sollte man vielleicht nicht unbedingt gleich ins Krankenhaus fahren. Böse oder beziehungsweise Leute, die Kritik geübt haben, hatte ich bis jetzt noch nicht mit mir geredet.
Nee, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber es ist ja immer eine spannende Frage, ob es jemand gibt, einen anderen Vorschlag gehabt hätte.
Ja, genau. Also wie gesagt, bin bald es wieder treffen, da bin ich mal gespannt, ob es da noch eine andere Lösung, ob ihm vielleicht noch eine andere Lösung eingefallen wäre.
Das ist vielleicht für die Abmoderation gar nicht schlecht. Und eine Frage, die wir an unser Publikum stellen könnten, ob es da spontan Ideen gibt, wie man mit so einer dynamischen Lage Demonstration, Einsatzkräfte, Bewohner in Quarantäne mit unklarem Verlauf, wie man damit umgeht. Wie in den anderen Folgen auch, müssen wir vor dem Ende noch zusammenfassen, was es so an Take-Home-Messages gibt. Was nehmen wir mit nach Hause? Dinge, die wir gelernt haben, Dinge, die wir beim nächsten Mal anders oder genau gleich machen, weil wir sie für gut befunden haben. Martin, willst du vielleicht anfangen?
Diesmal darf ich, also meine Take-Home-Message, die ich sozusagen jedem anderen mitgeben würde, auch als, ich sag mal, Anfänger oder eben noch nicht LNA, ist, wenn man in so eine Lage reinrutscht, ist es immer am sinnvollsten, die Lage erstmal so zu unterteilen, dass man so eine Bereiche hat, mit denen man so tagtäglich zu tun hat. Und dann wird es ein bisschen einfacher.
Ralf?
Ja, für mich war das, glaube ich, mein erstes, sagen wir mal, potenzielles Großschadensereignis, wenn ich mich recht entsinne. Und das war sehr spannend, das, sag mal, sich selbst da zu beobachten im Nachhinein, dass man selbst versucht hat, irgendwie diese Lage zu strukturieren für sich selbst, in diese, dass ich mit meinen Mitteln versucht habe, das so in kaubare Happen zu stückeln, aber dass man dann auch nochmal gesehen hat, wie es laufen kann, wenn man in irgendeiner Weise so eine LNA-Ausbildung hat, also wie man das sozusagen strukturieren kann, wie man das sozusagen machen kann. Also das, ich finde, das war für mich ganz lehrreich, das mal live zu erleben und macht tatsächlich auch Lust auf mehr, finde ich. Also dass man irgendwann mal perspektivisch da auch hinkommt.
Ja, ich habe gelernt, dass man jedes Problem, das man glaubt, im Griff zu haben, immer noch komplexer machen kann und dass es genauso ist wie in den Simulationen. Dann brauchen wir noch ein drittes Schlüsselwort, ein drittes Codewort. Da finde ich Quarantäne gar nicht schlecht. Nehmen wir als drittes CME-Codewort Quarantäne. Wenn man mit uns in Kontakt treten möchte, geht das über die Homepage der Klinik für Anästhesiologie unter ains.umg.eu/podcast. Da kann man den Podcast auch hören und abonnieren, hat da Zugriff auf iTunes, Spotify, Deezer, alles, was das Herz begehrt. Wir sind über Twitter unter @ins_umg zu erreichen. Und ansonsten sind auf der Homepage auch unsere E-Mail-Adressen hinterlegt, wenn man da nochmal persönlich Fragen hat oder nachhaken möchte. Ansonsten bleibt uns, glaube ich, an dieser Stelle nicht viel mehr als uns für die Aufmerksamkeit zu bedanken und auf die nächsten 2 Wochen zu verweisen, wo es dann die nächste Folge wieder geben wird. Vielen Dank und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, in dem das, was ich in die Gruppe gepostet habe, da kann man sozusagen auch nochmal diese einzelnen MANF-Versionen nachlesen. MTW, da die kommen, dieser alte Counter-Strike-Clan, ich weiß ja nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, da kommen direkt mehrere von mit dem Auto.